Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Wenn es um Umweltkrisen geht, dann haben wir uns ja schon daran gewöhnt, dass es immer gleich Superlative sind. Das ist auch beim Artensterben so. Da erleben wir nämlich gerade das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Das klingt ziemlich krass. Es ist aber gleichzeitig auch ziemlich abstrakt, weil wir ja von den allermeisten dieser Arten, diese Tierarten und Pflanzenarten, die da verschwinden, weil wir von denen sowieso noch nie gehört haben. Und wenn vor Grönland oder wenn in der Tiefsee oder im Urwald die Arten verschwinden, dann bekommen wir das eben kaum mit, wenn wir aus dem Fenster gucken. Dirk Steffens und Fritz Habekus, die haben da genauer hingesehen, eben nicht nur aus dem Fenster geguckt, sondern vor Ort. Die beiden sind nämlich Wissenschaftsjournalisten, seit Jahren schon forschen sie da und suchen da. Und was die beiden gefunden haben, das haben sie in ihrem gemeinsamen Buch aufgeschrieben, Überleben, so heißt das Buch. Und mit einem der beiden, mit Dirk Steffens, habe ich gesprochen. Guten Tag, Herr Steffens.
Hallo, guten Tag.
Ja, Sie sind auch Terra-X-Moderator, da kommen Sie natürlich eine ganze Menge rum. Wo haben Sie denn das Artensterben schon mal mit eigenen Augen gesehen?
An jedem Ort auf der Welt, an den ich in den vergangenen 3 Jahrzehnten als Wissenschaftsjournalist gereist bin. Das ist ja gerade das, was dann zu diesem Buch geführt hat. Die beunruhigende Wahrnehmung und Erkenntnis, dass das Artensterben global in zunehmendem Tempo stattfindet und uns das Sorgen machen muss, weil dadurch natürlich unsere eigenen Lebensgrundlagen bedroht sind.
Sie schreiben das sehr eindrücklich, dass die Artenvielfalt wirklich existenziell ist. Sie haben da die Kieselalge vor Grönland als Beispiel in Ihrem Buch. Erklären Sie mal, warum soll es alle, die uns zuhören, interessieren, wie es der Kieselalge geht?
Weil wir, wenn wir über Artensterben reden, ein emotionales Missverständnis meistens haben. Also wir denken dann fast automatisch an den Pandabären oder den bedrohten Eisbären. Aber was würde passieren, wenn morgen die Meldung käme, die Eisbären sind ausgestorben? Die Wahrheit ist doch, es würde sich für uns überhaupt nichts ändern in unserem Alltag. Das bedeutet für uns nichts. Und hier ist das Missverständnis. Also es geht nicht darum, wenn irgendwo eine einzelne sichtbare Art ausstirbt. Das ist sehr traurig, aber nicht existenzbedrohend für uns. Was existenzbedrohend ist, ist, dass schätzungsweise 150 Arten pro Tag aussterben. Von 8 Millionen bekannten Tier- und Pflanzenarten ist bereits 1 Million vom Aussterben bedroht. Und wenn die alle aussterben, dann sterben wir mit. Und die Kieselalge, nach der Sie gefragt haben, der zum Beispiel oder den Algen, die Photosynthese im Meer betreiben insgesamt, verdanken wir jeden zweiten Atemzug. Die produzieren nämlich viel mehr Sauerstoff als alle Wälder an Land auf dem Planeten Erde zusammen. Das ist ein Lebewesen, das wir gar nicht kennen, von dem aber direkt unser Leben abhängt. Also wenn es keine Algen dieser Art mehr gibt, dann sterben wir sofort. Und das ist auch der Unterschied zur Klimakrise. Die Klimakrise bedroht die Art, wie wir leben, aber das Artensterben stellt in Frage, ob wir überhaupt leben.
Das ist ein klarer Satz. Sie besuchen nicht nur Orte, wo Sie das Artensterben beobachten können, sondern Sie besuchen auch den artenreichsten Ort der Welt. Das ist in Südengland. Das ist paradoxerweise ein höchst künstlicher Ort, nämlich ein fensterloser Keller, runtergekühlt, Neonlicht. Kyrotechniker arbeiten da in Schutzanzügen. Eine Samenbank ist das. Und da nennen Sie das Beispiel, dass da 350 Getreidearten gelagert sind. Ich könnte jetzt mit einer Mischung aus Pragmatismus und Zynismus Ihnen antworten, naja, ich habe in der Bäckerei Weizen, Roggen, Dinkel, Hafer. Was will ich mit 350 Arten?
Die Samenbanken, es gibt ungefähr 1.500 Samenbanken über den Globus verstreut, für den Fall, um es flapsig zu formulieren, für den Fall des Weltuntergangs und dass wir Menschen nachher neu anfangen müssen, falls es noch Menschen gibt, die neu anfangen können. Für diesen Fall gibt es diese Samenbanken. Und die von den Kew Gardens betriebene in Wakehurst ist die größte der Welt. Und da werden halt die Samen von Wildpflanzen gebunkert. Und zwar nicht nur die 350, die Sie erwähnt haben, das ist nur, um Getreidearten in Bezug auf die Klimakrise neu züchten zu können, sondern alle Samenpflanzen der Welt. Das ist das Ziel. Also wir stellen uns vor, irgendein Armageddon, die Welt ist untergegangen, die letzten paar Homo sapiens schaffen es nach Wakehurst in diesen Samenbunker. Dort finden sie die Samen von Wildpflanzen, aus denen man dann die Kulturpflanzen, die uns ernähren, neu züchten könnte. Und das ist das Entscheidende. Also in der Wissenschaft bereitet man sich tatsächlich schon auf den Weltuntergang vor.
Das heißt auch, es ist ein ziemliches Missverständnis, wenn wir immer von Umweltschutz reden. Die Natur, die braucht keinen Schutz. Wir brauchen den Schutz.
Ja, da gibt es mehrere Missverständnisse. Also zum einen ist es natürlich so, der Natur ist alles egal. Die hat ja kein Bewusstsein und keinen Willen und keine Meinung. Die einzigen, die sich für dieses Thema interessieren, sind wir. Es gibt auch außer uns niemanden, der sich für Menschen interessiert. Also wenn wir aussterben, dann ist das für die Natur so wie die Dinos, die damals verschwunden sind. Der ist das vollständig Wumpe. Aber wir als denkende Spezies, als Homo sapiens, haben ein Interesse an der eigenen Existenz. Und das ist erdgeschichtlich, seit es die Erde gibt, der erste Moment, in dem eine Art über das eigene Fortbestehen zu entscheiden hat. Das ist tatsächlich noch nie da gewesen.
Jetzt scheint das Problem zu sein, wie sehr sich der Mensch ausbreitet. Ich habe manchmal den Eindruck, irgendwie, sie können Menschen nicht leiden, weil der Mensch irgendwie so das Grundübel ist. Ich lese solche Sätze wie, wann immer Homo sapiens einen neuen Lebensraum erreicht, beginnt er umgehend ein Vernichtungsfeldzug. Sind wir Menschen das große Problem?
Nein, wir sind nur genauso wie alle anderen Lebewesen. Es ist ein biologisches Grundgesetz, dass eine Art, die entsteht, sich so weit ausbreitet, wie es irgendwie möglich ist. Also stellen Sie sich eine Seerose vor in einem See, Sie haben erst eine und wenn die Bedingungen günstig sind, ist irgendwann der ganze See zugewuchert. Und so wie diese Seerose macht es auch jedes Bakterium, jede Elefantenart, jeder Fisch. Also jede Art, die existiert, breitet sich so weit aus, wie sie nur kann und benutzt dabei alles, wovon sie leben kann, als Ressourcen. Und durch unsere Zivilisation und die komplexe und weitreichende Technik, die wir uns geschaffen haben, haben wir halt Zugriff auf Ressourcen und können Ressourcen nutzen, für die wir biologisch gar nicht gemacht sind. Und das Blöde ist, wenn man in die Biologie guckt, jede Art expandiert bis zur Katastrophe. Denn die Natur regelt dann die Populationsdichte einer Art. Und das macht sie, indem Jäger entstehen, die das reduzieren, indem Seuchen auftreten, die die Art reduzieren oder indem es Hungersnöte gibt. Also wenn Hasen auf einer Insel das ganze Gras wegfressen und dann ist kein Gras mehr da, dann verhungern die Hasen halt. Und wir sind die Art, die jetzt vor der Entscheidung steht, wollen wir die Natur die Belastung durch den Menschen regeln lassen oder machen wir es nicht doch lieber selbst, weil das sehr viel humaner wäre.
Okay, das heißt, die natürliche Variante wäre eigentlich, dass wir dann aussterben.
Nicht unbedingt aussterben, uns auf niedrigerem Niveau einpendeln. Das ist eigentlich das Normale. Also es gibt eine Populationsexplosion, dann werden zu viele Ressourcen genutzt und dann bricht diese Population wieder zusammen, wie bei den Lemmingen oder vielen anderen Tieren. Man hat dann so Schwankungen in der Population. Nur Schwankungen bei uns hieße ja Flüchtlingswellen, Verteilungskriege, Hungersnöte und das wollen wir nicht.
Ihr Buch, das ist in dieser ganzen ersten Hälfte das Buch von Naturwissenschaftlern. Dann kippt das, Sie schreiben das auch selber in Ihrem Buch, dass es irgendwie kippt, es kippt immer mehr zum Buch von Umweltaktivisten. Warum haben Sie das gemacht?
Also zum einen sind wir ja Journalisten und das ist mal eine ganz interessante Erfahrung. Wenn man über die Zerstörung von Umwelt berichtet, dann wird man zu einem Umweltaktivisten. Ich habe das nie verstanden. Ein politischer Journalist, der über Demokratie, Bedrohung für Demokratie, Bedrohung für Freiheit oder Bedrohung unserer wirtschaftlichen Grundlagen schreibt, wird nie als Aktivist bezeichnet. Aber im Umweltbereich, im Naturbereich ist das so. Und wir haben diesen zweiten Teil geschrieben, weil der zweite Teil definiert die Suche nach Lösungen. Wie muss ich eine Gesellschaft verändern? Wie muss ich eine Ökonomie verändern? Wie muss ich vielleicht auch Recht verändern? Wie muss ich Politik verändern? Denn wir haben genug Bücher und genug Informationen darüber, wie die Natur belastet wird. Aber wir haben zu wenig konkrete Handlungsideen, wie wir das Problem denn lösen können. Und wir wollten uns davor nicht drücken, obwohl das natürlich genau der Teil ist, wo man angreifbar ist, weil wir hier in dem Bereich der nicht gesicherten Naturwissenschaft kommen, sondern Politik und Wirtschaft. Und da kann man natürlich tüchtig streiten.
Und da wird das auch teilweise ziemlich spannend und auch ein bisschen verrückt fast, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob nicht so ein riesiger Fluss wie der Mississippi eigene Rechte haben soll, damit der Fluss quasi vor Gericht gehen kann und prozessieren gegen Menschen, gegen Regierungen, gegen Konzerne. Das klingt ja ziemlich irre, aber Sie schreiben, es gibt für sowas wirklich Vorbilder.
Ja, es gibt Vorbilder, sowohl aus Indien als auch aus den USA oder aus Neuseeland, wo ein Fluss die Rechte hat, die aber auch ein Verein oder eine Aktiengesellschaft hat. Und wenn man mal einen Schritt zurückgeht und das Gewohnte über Bord wirft und sich mal fragt, warum hat eigentlich eine Aktiengesellschaft, das ist ja auch kein Mensch aus Fleisch und Blut, warum kann mich eine Aktiengesellschaft verklagen, aber ein Wald, der für das Leben der Menschen ja viel wichtiger ist als eine einzige einzelne Aktiengesellschaft, kann das nicht. Da sehen wir, dass wer wen verklagen kann, ist eine Definition, die wir Menschen vornehmen können. Und die Idee, dass Lebensgrundlagen eigene Rechte haben, ist natürlich auf den ersten Blick verrückt, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich nur logisch.
Die Kehrseite, die konsequente, wäre ein Gedanke, mit dem Sie auch spielen, nämlich persönliche Haftung für Manager und Regierungen für Umweltverbrechen, die sie zu verantworten haben. Sie setzen also mehr auf Gesetze als auf unsere Einsicht, uns sinnvoll zu verhalten?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Es ist doch so, dass die freie Marktwirtschaft und die freie pluralistische Gesellschaft auf Eigenverantwortung setzt. Die Grundidee einer freien Marktwirtschaft ist, wenn ich eine gute Idee habe und daraus ein Geschäft mache, darf ich den Gewinn behalten. Aber die Idee ist auch, wenn ich dabei andere schädige, muss ich dafür haften. Und dieses Prinzip ist leider ausgehebelt worden. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt etwas produziere und bei der Produktion von Gütern zum Beispiel das Grundwasser vergifte oder unsere Luft verschmutze, dann darf ich zwar den Profit für den Verkauf dieses Gutes behalten, für mich allein, aber die Verschmutzung von Luft und Wasser bürde ich der Gemeinschaft der Menschen auf. Das sind ja Gemeingüter. Die Atmosphäre gehört uns allen. Und dieses sozialistische Element sozusagen in der freien Marktwirtschaft, das ist genau das Problem. Wir haben nämlich die Autokonzerne, die Kohlekraftwerksbetreiber von der Verantwortung entbunden, den Dreck, den sie machen, auch selber auf eigene Kosten wieder wegzuräumen. Diese Kosten, und das erlauben wir ihnen, werden externalisiert und von Steuerzahlern auf der ganzen Welt berappt. Und das ist das Gegenteil von freier Marktwirtschaft.
Das kreiden auch Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future an. Denen wird dann oft vorgeworfen, sie wollten so eine Art grüne Planwirtschaft oder sogar eine grüne Diktatur. Und man kann sich schon fragen, wenn zum Beispiel Klimanotstand ausgerufen wird, um dann Verbote oder Erlasse verhängen zu können, um Fakten zu schaffen, wie demokratisch ist das dann eigentlich noch? Führt also die Umweltkrise unweigerlich auch in eine Demokratiekrise?
Das ist ja genau das Gegenteil. Planwirtschaft ist, wenn ich in der Landwirtschaft Masse subventioniere und nicht Qualität. Damit gebe ich mit den Subventionen eine planwirtschaftliche Vorgabe, wohin sich das entwickeln soll. Wir wollen weniger Planwirtschaft. Man kann es provokant formulieren und sagen, wir brauchen mehr Kapitalismus, um die Umwelt zu schützen. Aber damit meine ich den Kapitalismus, der volle Verantwortung für Umweltzerstörung bedeutet. Das ist etwas ganz anderes als die plumpe, stumpfe Profitgier von Hedgefondsmanagern. Das ist ja genau auch eines der großen Probleme. Und bei der Politik haben wir versucht, in dem Buch zu vergleichen, wie eigentlich zentral gesteuerte Regierungen auf Umweltkrisen reagieren können. Die können kurzfristig natürlich mehr erreichen, Beispiel China. Wenn die einen Drei-Schluchten-Staudamm bauen, das größte Wasserkraftwerk der Welt, dann können die 2 Millionen Menschen zwangsumsiedeln und keiner hat die Chance, etwas dagegen zu tun. Dann wird dann sehr schnell ein Einzelerfolg erreicht. Aber der große Vorteil, den wir natürlich haben in Demokratien, ist die Fehlerkorrektur, weil theoretisch jeder bei uns, jede einzelne Frau und jeder Mann irgendwie mitwirken kann über eine Bürgerinitiative, über Proteste, über seine Wahlmöglichkeiten und. Korrigiert ein pluralistisches System sich ständig selbst. Und das verhindert auf Dauer große Fehler. Deshalb ist Planwirtschaft ganz klar keine Antwort. Also das System, das wir haben, ist eigentlich das, das uns die besten Werkzeuge gibt. Wir müssen nur die kleinen Fehlerchen ausbauen, die wir eingezogen haben. Und das sind eben die planwirtschaftlichen Elemente, die die Wirtschaft in die falsche Richtung schubsen. Also wir müssen zurück, mehr Freiheit und mehr Fantasie des Einzelnen nutzen. Das bringt uns viel mehr als ein paar Leute, die an einem Konferenztisch was beschließen und das in der Praxis nicht so gut läuft.
Dirk Steffens im Deutschlandfunk Kultur. Er hat gemeinsam mit Fritz Habekus das Buch geschrieben Überleben, also in zwei Worten Überleben. Zukunftsfrage Artensterben, wie wir die Ökokrise überwinden. Das Buch gibt's bei Penguin und es kostet 20 €. Dankeschön, Herr Steffens.
Danke sehr.